Der 16er, der Fußball-Talk mit Michael Born und Ewald Lien.
Moin Leute, hier ist der 16er Nummer 9. Mein Name ist Michael Born und da wir heute wieder ein technisches Auswärtsspiel haben, dann rufe ich gleich mal meinen Partner Ewald Lien und frage ins World Wide Web: Ewald, kannst du mich hören und wo kannst du mich hören?
Ich kann dich sehr gut hören. Ich sitze auf der Südtribüne in der obersten Reihe unterhalb der Viva con Aqua Loge im Millantor-Stadion und genieße die wunderschöne Aussicht. Aber ich kriege dauernd auf die Nase, weil hier irgendwelche Hintergrundgeräusche sind. Und wenn ich was gesagt habe, muss ich sofort das Mikrofon ausmachen, sonst kriegen die alle Nerven zusammen. Also ich mache jetzt sofort wieder aus.
Okay, dann können wir trotzdem gleich loslegen. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, vielleicht aber auch zum ersten Mal. Der 16er wächst und es macht wirklich Spaß. Und wir, also Ewald und ich, werden in diesem Fußball-Podcast wöchentlich das Fußballgeschehen besprechen, in der Regel auch mit einem Gast. Letzte Woche hatten wir Freddy Bobic oder es war auch schon Bruno Labbadia dabei, Friedhelm Funkel, Campino. Damit du das nicht verpasst, ist es am einfachsten, wenn du den 16er bei iTunes oder Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl abonnierst, gratis. Und dann gibt es eine Nachricht, wenn es eine neue Ausgabe gibt. So einfach ist das. Ton ist momentan ein Problem. Wir haben Auswärtsspiel heute wieder. Wir müssen leider auf unser Studio verzichten momentan. Wir haben auch die ein oder andere Rückmeldung bekommen, dass wir nicht gerade den optimalen Ton derzeit haben. Aber wenn ich an die Reaktion nach dem Interview mit Freddy Bobic denke letzte Woche, dann hoffe ich, dass wir ein paar technische Defizite in Kauf nehmen, wenn der Inhalt passt. Schuld an allem hat unser Producer, der ist nämlich immer noch in Frankreich, der turnt da rum. Moin Flo. Flussspurt bei der Frauen-WM.
Das war für mich vorbei, ja. Ich bin in Köln gerade, sozusagen auf der Durchreise. Ich habe hier noch für 2 Tage Unterschlupf gefunden bei meinem Kumpel Vasi und fahre erst heute Abend hier weg, sozusagen.
Okay, also kein Halbfinale und kein Finale mehr.
Kein Halbfinale.
Richtig traurig, ne?
Ich bin richtig traurig, also kein Halbfinale. Obwohl, ich hätte die Amis gerne noch gesehen gegen England. Ich glaube, das wird ein ganz interessantes Spiel, tatsächlich. Um jetzt mal auf Ewalds Seite mich zu schlagen,
mal aufzuräumen. Mir wurden schlimmste Dinge unterstellt, was ich alles nicht respektieren würde und so weiter. Völliger Quatsch. Also unbenommen, großartige Leistung bei der Frauen-WM, aber man muss auch nicht alles konsumieren und das hatte nichts mit fehlendem Respekt dem Frauenfußball gegenüber zu tun letzte Woche, sondern ich fand es einfach amüsant, wie akribisch Ewald sich vorbereitet hatte auf die Frauen-WM. Also, jetzt können wir loslegen, denke ich, denn jetzt geht's los mit dem 16er.
16 Minuten, was wirklich wichtig war.
So, Ewald, dann sprechen wir nochmal über die U21 EM-Endspiel gegen Spanien. Verdiente Niederlage am Ende, auch wenn es weh tut. Siehst du so, was hat gefehlt?
Ja, Spanien ist die beste Mannschaft bei dem Turnier gewesen. Das muss man einfach sagen. Der Frankreich so souverän 4-1 besiegt und auch in der Art und Weise. Das war klar, dass es ein schweres Spiel für uns wird. Mich hat es noch ein bisschen gestört, dass der Stefan Kunz, der das wirklich toll gemacht hat, irgendwann mal nach 2 Spielen, schon im 3. Spiel, glaube ich, auf den Marco Richter von Anfang an verzichtet hat von Augsburg, weil ich glaube, dass er ein ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft war. Amiri kam dann immer mehr rein, das ist auch ein guter Junge, aber man hätte ja auch Özcanale ersetzen können. Also Marco Richter hat mir einfach gefehlt mit seiner Torgefahr, mit seinem Spielwitz, mit dem Direktpassspiel, weil der in diesen engen Räumen in den ersten Spielen wirklich fantastische Lösungen immer hatte, dadurch, dass er steil läuft, dadurch, dass er den Ball direkt spielt und wieder geht und durch seine unglaubliche Torgefahr. Ich glaube, dass das der Mannschaft abgegangen ist. Sie waren ausrechenbarer, sie sind mehr mit dem Ball gelaufen. Amiri dribbelt viel mehr und andere auch, als das Richter gemacht hat. Dadurch ist das Spiel ausrechenbarer geworden. Das hat mich gestört. Und es hat mich auch gestört, dass er im was war noch gewesen? Im Mittelfeld
Neuer hat er rausgenommen gehabt. Und genau, hat Serdar gebracht. Ja.
Genau so, ich glaube, dass es in so einem Turnier super wichtig ist, dass man Selbstvertrauen hat und dass man eingespielt ist. Hat er gedacht, so wie mancher Trainer denkt, naja, ich muss alle berücksichtigen, ich muss alle mitspielen lassen. Aber ich glaube, dass in so einem Turnier es oft darauf ankommt, eine bestimmte Rolle zu spielen.
Was ist da los bei dir?
Jetzt bist du weg. Hier bricht gerade was zusammen. Ich mach mal, keine Ahnung. Die bauen ja hier die Millantor Gallery auf. Und also, was will ich sagen? Also, dass man denkt, man muss alle berücksichtigen. Aber ich glaube, wenn ich bestimmte Spieler habe, die reinkommen und dann plötzlich den Unterschied machen können, dann ist das eine bestimmte Rolle, die sie gespielt haben, an die man sich gewöhnt und die in einem Turnier eine gute Rolle spielt. Dass diese Leute dann plötzlich zu Stammspielern zu machen und andere, die Selbstvertrauen hatten, dann rauszunehmen, ich glaube, dass das einfach das falsche Signal war. Ich hatte das Gefühl, dass so Leute wie Marco Richter, wie Neuhaus, die vorher immer gespielt haben, wenn die dann reinkommen, haben die nicht mehr das gleiche Selbstvertrauen und umgekehrt.
Mein Gott, also um es auf den Punkt zu bringen, Kunz hat sich vercoacht in dem Spiel?
Könnte sein. Den Gegenbeweis kann man nicht antreten. Ich will nur sagen, dass es eine andere Situation ist, ob ich, wenn ich gut spiele, dass ich dann weiter spiele oder ob ich dann reinkomme. Ich glaube, dass der Richter dann anschließend nicht mehr die gleiche Wirkung hatte. Und die Spieler, die vorher reingekommen sind, wie Amire, wie Serdar, wie sie alle heißen, die dann auch wieder richtig gute Leistung gebracht haben, die müssen es plötzlich von Anfang an zeigen. Also ich glaube, dass dadurch sich die psychologische Situation umkehrt und in so einem kurzen, schnellen Turnier ist das kontraproduktiv. Also ich glaube, dass sie es besser hätten machen können mit einer anderen Besetzung, aber den Gegenbeweis kann ich natürlich nicht antreten.
Es gibt zwei Schlüsselmomente, über die wir nochmal reden müssen. Herr Jochem Kamphuis aus den Niederlanden war Videoassistent. Lassen wir uns nochmal unseren Freund Patrick Ittrich anrufen und dem mal sagen, der muss dem mal eine kleine Schulung geben. Also da gab es ja dieses Attentat von Herrn Vallejo an Waldschmidt. Wie um Himmels Willen kann man drauf kommen, wenn man sich die Zeitlupe anguckt, da nur Geld zu geben? Es erschließt sich mir nicht.
Ja, das erschließt sich niemandem. Ich weiß es nicht, was der sich dabei gedacht hat. Das ist unvorstellbar, also auch nicht akzeptabel. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jeder, der das sieht, kann nur auf die Idee kommen, krasse rote Karte, das war ein brutales Foul. Waldschmidt hat Glück gehabt, dass sein Bein in der Luft war und nicht auf dem Boden. Der fliegt ihm einfach nur mit hohem, gestreckten Bein in die Beine hinein. Und das war eine krasse rote Karte. Das ist der einzige Wermutstropfen, weil die Spanier ansonsten gut gespielt haben. Das hat mich gestört, dieses Bild, diesen Vallejo, der gar nicht mehr auf dem Platz hätte stehen dürfen, anschließend zu sehen, wie er den Pokal in die Höhe stemmt. Das ist für mich eine Perversion des Fairness-Gedankens. Also ich sage immer, dass es besser geworden ist heutzutage, dass wir viel fairer sind, aber so in die Beine reinzufliegen, auch bei der Frauen-WM habe ich einige Sachen erlebt, wo es brutaler wird. Also wir müssen wirklich wieder darauf achten, dass solche Dinge einfach nicht passieren. Dieser Vallejo hat es aufgrund dieses brutalen Tritts nicht verdient, diesen Pokal in die Höhe zu rechnen. Das hat mich einfach gestört. Die Spanier,
das wär vielleicht sogar früher ein Foul gewesen, in deinen Zeiten, oder?
Naja, das ist ein Attentat, rote Karte, Punkt. Also mehr gibt es dann dazu nicht zu sagen, das ist schade.
Zweite Nummer. Nübel spielt ein überragendes Turnier, macht einen Fehler, kann mal passieren, aber was mir aufgefallen ist, alle vier Abwehrspieler haben irgendwie abgeschaltet, geht keiner mit dem Olmo. Ist das Vertrauen gewesen in den Nübel nach dem Motto, da passiert nichts, der macht das schon? Oder sagst du als Trainer, vielleicht auch ein bisschen fahrlässig, abgeschaltet?
Ja, sie haben ja auch schon in der ersten Halbzeit abgeschaltet. Also ich denke mal, dieses Thema, wie sich Abwehrspieler Viererkette zu verhalten haben, das wird uns immer begleiten, weil auch sonst würden ja keine Tore fallen. Aber das erste Tor war wunderschön gemacht von dem spanischen Spieler.
Fabian, ja.
Aber er wird nicht angegriffen. Also der kann 20 Meter durchs Mittelfeld laufen und kann den in aller Ruhe rein und alles zieht sich zurück. Das weiß jeder, dass man irgendwann mal angreifen muss. Man kann auch mal aus 20 Metern ein Tor schießen. Also und das war in dieser Situation ähnlich der Fall. Sie haben dann am Ende, nachdem ihre Druckphase vorbei war in der zweiten Halbzeit, haben die Spanier wieder richtig Gas gegeben und dann konnten sie sich bei uns im 16er die Bälle hinterher schieben. Man konnte das Tor ist früher gefallen, aber dieses Phänomen, dass man Leute zu nah rankommen lässt und dann eben auch nicht am Schießen hindert. Die Aufgabe der Abwehrspieler besteht darin, diese Leute am Schießen zu hindern und nicht darauf zu hoffen, dass der Torwart den hält. Also da ist schon mal der erste Fehler. Der zweite Fehler ist, dass man nicht nachsetzt. Das muss einfach sein. Wenn jemand aufs Tor schießt, muss ich das im Kopf haben als Abwehrspieler, sofort umdrehen und nachgehen. Warum hat ein Mittelstürmer das im Kopf? Das muss ich als Abwehrspieler genauso haben. Das muss gecoacht werden. Muss trainiert werden. Und das Dritte mit dem Jubel, das sehe ich überhaupt nicht so. Dieses ganze Gerede, wenn ein Torwart mal den Ball fallen lässt, Torwartfehler, der hat nie Fußball gespielt. Also es gibt keine Garantie und Gewähr dafür. Wenn aus 16 Metern jemand aufs Tor schießt, das kann so hart sein und du musst in dem Moment, wenn nicht alles stimmt, dann kann der Ball mal abprallen. Also
das war kein Torwartfehler für dich, habe ich dich jetzt richtig verstanden?
Nein, das ist für mich kein Torwartfehler. Okay. Sowas passiert einfach. Wenn der Torwart den Ball nicht festhält und er geht rein, dann ist immer ein Tor. Und dann kann ich nicht sagen, das ist jedes Mal ein Torwartfehler. Also das ist auch wieder nur eine Fokussierung auf all die negativen Dinge. Er hat so gut gehalten. Die Abwehrspieler machen 100 Fehler. Da fällt nur nicht jedes Mal ein Tor. Ein Stürmer macht vorne auch 100 Fehler und schießt den Ball nicht rein. Da sagt kein Mensch was. Wie viele Fehler sieht man im Spiel? Aber Torwart und Schiedsrichter, wenn die einen Fehler machen, flippen alle aus. Lächerlich.
Kunz hat, denke ich, dennoch, auch wenn es die ein oder andere Sache gibt, über die wir diskutiert haben, bei der Aufstellung zum Finale einen guten Job gemacht. Jetzt gibt es die Nachfolgediskussion schon in Sachen Bundestrainer. Kannst du dir das vorstellen, Stefan Kunz als Nationaltrainer, oder ist das ein bisschen dicke?
Ich möchte es mal so sagen. Mich langweilen diese Personaldiskussionen.
Okay.
Im Sport, in der Politik. Wir sind nur darüber, alle Welt diskutiert über Personen. Ich würde lieber über Inhalte diskutieren. Ich würde lieber über Dinge diskutieren, die man richtig findet, die man richtig machen soll. Die Politik verliert gerade hat viele Menschen verloren. Auch jetzt wieder. Wird in der SPD jeder nur darauf angesprochen, ja, wer soll denn jetzt der Vorsitzende werden? Und einige wehren sich zum Glück mit zu Recht, indem sie sagen, Moment mal, es geht ja nicht darum, wer Vorsitzende, sondern es geht um die Sache, aber und um Inhalte. Und der Stefan macht einen super Job und war zwischendurch mal raus als Trainer. Hat was anderes gemacht, jetzt ist er da, ist erfolgreich und schon reden alle wieder von der nächsten Geschichte, anstatt das doch mal zu genießen. Nein, es muss das nächste, wird er der Nachfolger? Ich möchte mich an solchen Spekulationen überhaupt nicht beteiligen. Ich kann das nicht beurteilen aus der Entfernung und solche Diskussionen finde ich kontraproduktiv und an denen möchte ich mich nicht beteiligen. Ich sage einfach nur, die Mannschaft hat es gut und ordentlich gemacht, er kommt gut rüber, aber die Leistung, die ein Trainer bringt, kann man nicht nur daran festmachen, wie jemand vor dem Mikrofon steht und ob eine Mannschaft vielleicht mal ein Turnier gewinnt oder irgendwelche Spiele gewinnt. Da geht es um viele, viele Aufgaben, gerade beim DFB wieder andere als in einer Bundesliga-Mannschaft. Da geht es auch darum, einen Fußabdruck zu hinterlassen, wenn ich im Jugendbereich Trainer bin. Was habe ich für eine Meinung zur Jugendausbildung? Es gibt so viele Themen. Das sind Dinge, das kann ich aber nicht beurteilen aus der Entfernung.
So, passt doch alles. Wer bringt denn hier gleich wieder so eine Schärfe rein? Ja? Dann wollen wir mal noch über die Frauen-WM reden, aus Trainersicht. Die deutsche Mannschaft raus im Viertelfinale. Da willst du dann natürlich auch keine Personaldiskussion in Sachen Bundestrainerin anfangen. Wo sind die Gründe?
Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du jetzt eine Personaldiskussion über die Bundestrainerin anfangen willst.
Ich will gar nichts anfangen. Ja.
Also, Martina Voss kenne ich seit langen Jahren. Sie hat sogar bei mir mal mittrainiert beim MSV Duisburg, als ich dort Trainer war. So gut war sie als Spielerin, dass sie aber waren es die Profis, waren es die Amateure, ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich sie auch schon mal auf dem Trainingsplatz stehen gehabt. Das war eine tolle Spielerin. So, jetzt hat sie in der Schweiz tollen Erfolg erzielt mit der Schweizer Nationalmannschaft und hat jetzt quasi 4 Spiele Zeit gehabt, ein paar Wochen, ein paar Monate Zeit gehabt, die Mannschaft auf die WM vorzubereiten. Dass das nicht optimal ist, brauchen wir nicht drüber zu reden. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, dass der Horst Rubisch die WM auch noch gemacht hätte. Aber sie wollten Martina so schnell wie möglich reinlassen. So, okay. Mir hat das Spiel der deutschen Mannschaft bei dieser WM nicht besonders gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Es ist sicherlich auch ein Umbruch, es sind einige Blöcke da, viele Ex-Freiburger Spielerinnen, Bayern-Spieler, jetzt Bayern-Spielerin von Essen, Wolfsburg. Hinterher ist es besser geworden, ich habe bessere Leistungen gesehen. Aber es war jetzt nicht so, sie sind im Moment nicht in der Verfassung, in der sie vor Jahren waren, wo sie mit dem Weltfußball dominiert haben. Das ist einfach so, das muss man feststellen. Trotzdem haben sie es ordentlich gemacht und haben sich durch die Gruppenphase gespielt. Was mir so ein bisschen auffällt, ist, dass sich im Frauenfußball die Athletik immer weiter entwickelt und dass unsere Mannschaft ein bisschen Probleme hat im athletischen Bereich. Also nicht alle Spielerinnen, aber einige Spielerinnen Probleme haben im athletischen Bereich von der Schnelligkeit her, von der Robustheit her, von der Größe her, sich dann eben auch gegen andere Mannschaften durchzusetzen. Die Amerikanerinnen sind Monster, die sind alle topfit, manche sind richtig groß, fast alle sind richtig schnell, sind robust, sind aggressiv, verteidigen nach vorne. Es ist ganz schwer, sie zu überspielen. Der Fußball gefällt mir nicht immer. Auch nicht zum Beispiel, dass sie am Ende eines Spiels dann oft zur Eckfahne laufen und Zeit verlieren wollen. Aber sie können, wenn sie wollen, den Ball in der Mannschaft halten und so kannst du sie ihnen gar nicht wegnehmen, weil sie wirklich so schnell und fit sind, auch individuell gut. Das geht manchen Spielern bei uns ab. Vielleicht ist es so, der Frauenfußball in den USA ist natürlich, das Land ist wesentlich größer. Es gibt auch viel, viel mehr Spielerinnen, die zur Verfügung stehen. Und es gehen vielleicht auch körperlich stärkere Spielerinnen zum Fußball. Wir haben hier viele andere Sportarten auch. Im Fußball kann man nicht so viel Geld verdienen bei den Frauen. Das ist durchaus möglich, dass der Frauenfußball eben auch Spielerinnen verliert an andere Sportarten. Während in den USA, keine Ahnung, das Ganze mehr im Mittelpunkt steht. Also wir haben ein bisschen Probleme aus meiner Sicht, den nächsten Schritt zu machen. Und wenn der Fußball so körperlich, der Frauenfußball auch körperlich so starke Spielerinnen enthält, dann reicht es nicht mehr nur aus, mit Technik und Taktik sich durchzusetzen. Dann muss ich eben auch mit dieser individuellen, auch körperlichen Qualität dagegenhalten können. So wie die Schwedinnen uns auch in der Abwehrkette an Schnelligkeit überlegen waren. Also unsere Abwehr, obwohl die Dorsum wirklich sehr schnell ist, aber gegen die Jakobsen und das Dänik, haben sie sich nicht, konnten sie nicht bremsen. Also das ist ein Thema, was wo man ran muss im Frauenfußball, wenn man wieder an die Weltspitze will.
Ganz kurz nur Halbfinale, Niederlande gegen Schweden und USA gegen England. Die Amerikanerin Topfavorit für dich?
Ja, die Amerikanerin absolute Topfavoritin. England macht es aber gut. Holland hat eigentlich nicht verdient, im Halbfinale zu stehen. Im letzten Spiel waren sie gut und besser. Aber wenn schon, denn schon, dann würde ich jetzt auf Schweden tippen. Es sei denn, die Holländerinnen finden zu einer Top-Leistung. Aber die haben gegen Japan, das war ein Skandal, dass die dort weitergekommen sind eigentlich, muss man wirklich sagen. Aber gut, ich glaube, dass es könnte sein, ein Endspiel Schweden-USA und egal wer auch, ob es jetzt Schweden oder Holland ist, dass die Amis das gewinnen werden.
Ganz kurzer Schlenker noch zum Herrenfußball. Zweite Liga ist logischerweise schon wieder voll im Training. HSV rüstet auf, in Hannover tut sich was. Nürnberg ist mit Favorit, VfB sicherlich Top-Favorit. Wie nervig ist das als Trainer, wenn der Kader noch nicht so steht, wie man gerne hätte und man ist schon mehr oder minder mitten in der Vorbereitung? Machst du dir auch Sorgen ein bisschen um St. Pauli?
Ja, das ist für einen Trainer immer nicht gut. Also die besten Jahre, die ich als Trainer hatte, waren immer dann und die erfolgreichsten Jahre, wenn man wirklich wochenlang vorher Zeit hatte, einen Job vorzubereiten, die richtigen Spieler holen kann und Und am allerbesten ist es, das erste Training geht los und die Mannschaft steht auf dem Platz, die man haben möchte. Das war für mich immer das Allerbeste. Okay, Ausnahmen bestätigen die Regel. Jost hat es schon gesagt, er ist unzufrieden. Wir haben eine gute Mannschaft, aber diejenigen, die eigentlich die Persönlichkeiten sein sollen und sind, sind alle angeschlagen, verletzt und wir wissen nicht, wie schnell sie wiederkommen, wie ein Zierals, wie ein Fährmann. Viele haben halt Probleme. Wenn alle fit sind, wenn alle da sind, ist eine gute Mannschaft. Aber wenn Jost steht auf dem Trainingsplatz und hat die halbe Jugend- und Amateurmannschaft da steht, das ist natürlich für einen Trainer nicht angenehm. Und deswegen hat er auch die Äußerungen gemacht. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder sortieren und müssen schauen, dass wir bis zum Ende der Vorbereitung noch ein paar Leute dazu holen. Das wissen wir alle. Das werden, und das muss auch passieren. Alle arbeiten fieberhaft daran, das ist völlig klar. Aber natürlich auch daran, dass die Spieler, die da sind und angeschlagen und verletzt waren, dass sie alle wiederkommen, gute Leistungen bringen. Wenn wir die alle wieder reaktivieren können, wie Waldi Sobotta, wie Buchti, wie Ziere, wie Avivor, Rio ist ja sowieso da, aber auch der Henk Fährmann irgendwann mal, dann kann das was werden, aber das dauert wahrscheinlich noch einige Wochen.
Okay, das wird eine spannende Saison, auf jeden Fall. Das war der 16er für heute.
Der Anruf der Woche. Heute bei...
Der Anruf der Woche. Der Mann, mit dem wir heute sprechen, hat 109 Länderspiele für die Niederlande bestritten, hat für Real Madrid, hat für die Tottenham Hotspur gespielt und Stand heute ist der letzte große Star beim Hamburger SV. Die Rede ist natürlich von Raphael van der Vaart. Moin, hallo Raphael, was treibst du gerade so im Leben?
Moin, ja, alles gut hier. Ruhiges Leben im Moment, aber ja, ich genieße dann Zeit mit den Familien.
Wo erwischen wir dich jetzt gerade?
Ja, wir sind jetzt in Holland und fahren morgen in Urlaub. Und nochmal ein paar Wochen schön mit der Familie unterwegs.
Okay.
Damian kommt auch dazu und dann fängt die Saison meine Freundin wieder an und dann und ich mit meiner Fernsehauftritt in Holland.
Wenn du sagst, du bist jetzt gerade in Holland, wie groß ist das Thema Frauen-WM bei euch?
Ja, ganz groß eigentlich. Das ist sowieso in den letzten Jahren viel größer geworden. Wir haben natürlich eine EM gewonnen hier in eigenes Land. Und die Mädels machen das super. Ich würde sagen, dass wir noch ein bisschen unzufrieden sind, dass die können best spielen. Ein bisschen Glück gehabt gegen Japan und jetzt natürlich morgen gegen Schweden. Und ich glaube, die werden auch weiterkommen. Ich glaube, im Finale wird es ganz schwer sein gegen Amerika wahrscheinlich. Aber sonst, das ganze Land liebt das Frauenfußball.
Also es ist auch in den Medien ein großes Thema, ja?
Ja, jeden Tag und in die Zeitung und auch jeden Abend gibt es so ein Programm, dass sie einen Tag durchnehmen und das ist echt jetzt, wir haben einen richtig großen Schritt gemacht. Also das Frauenfußball war in Deutschland natürlich schon immer ganz groß, aber in Holland eigentlich nicht. Aber jetzt, unglaublich, wie sie kleine Mädels auch auf die Straße Fußball spielen im Moment.
Okay.
Das ist einfach geil.
Jetzt muss ich mich einklinken, okay, bevor du anfängst. Hallo Raphael, ich bin's, Ewald im Hintergrund. Das, was du eben über die Frauen-WM gesagt hast, bevor Michael jetzt abdriftet, weil er davon keine Ahnung hat, das ist schon viel mehr, das freut mich so sehr, das ist schon viel mehr, als Michael in den letzten Wochen hätte sagen können, weil er das nicht verfolgt. Seine Festplatte ist voll. Aber das hat mich sehr gefreut, dass du genau verfolgst, was da los ist. Du hast Detailwissen, weil wir sind natürlich Fußballer und keine Leute, die nur darüber reden. Das hat mir sehr gut gefallen. Du hast es schon angesprochen. Mir hat das damals sensationell gefallen, wie sie zu Hause gespielt haben und die EM gewonnen haben. Dieses Mal, muss ich sagen, hat es mir, sagen wir mal, nicht so sehr gut gefallen, weil du hast gerade gesagt, die machen das super gut. Dann hätte ich fast provokativ die Frage gestellt, fangt ihr in Holland jetzt an, auch nur nach Ergebnissen zu denken, so wie wir in Deutschland? Weil ich will das ja wissen, anders gewohnt und du auch. Es geht auch darum, dass man schön spielt. Und diesmal haben sie die ersten in der Vorrunde wirklich nicht schön gespielt und haben eigentlich nur aus meiner Sicht überlebt, weil sie mit Miedema vorne einfach eine der besten Stürmerinnen der Welt haben, die immer mal ein Tor reinmacht. Und Japan, sag mal, wenn die jetzt 8-1 gegen Japan verloren hätten, hätten sie sich nicht beschweren dürfen. Siehst du das ähnlich? Wage es nicht, was anderes zu sagen.
Ich glaube gar nicht. Aber nein, das stimmt. In Holland muss ich ehrlich sagen, das denke ich genau auch. Jeder weiß in Holland zu lieben das schöne Fußball und gewinnen. Aber das schöne Fußball ist eigentlich am wichtigsten. Und das haben die bis jetzt noch nicht getan. Und, wir hoffen jedes Mal. Und das wird auch besser, muss ich sagen. Zweite Halbzeit gegen Italien war schon deutlich besser. Aber
absolut.
Ja, für uns, das Fußball so ein riesiges Schritt gemacht, das Frauenfußball. Und in Holland macht man ab und zu noch besser, das zu vergleichen mit dem Männerfußball. Und das muss man nicht tun. Dann sieht man auch, dass die auch riesen Talenten haben. Und, der Martin ist natürlich gut. Hat auch noch einen Top gespielt. So, da gibt es noch Luft nach oben und hoffentlich werden die das morgen schaffen. Aber dass sie Glück haben gegen Japan, das war unglaublich viel.
Ich hoffe, Ewald, du hörst mich ja, wir können jetzt auch mal über ein paar andere Themen noch sprechen und nicht nur über die Frauen-WM. Aktuell ja auch die Fußball-Männer-EM gewesen, Raphael mit spanischen Wurzeln. Ich bin fast sicher, du hast das Spiel gesehen. Da waren ein paar richtig gute Kicker drin mit Fabian, Ceballos. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich habe natürlich mit die beiden, du nennst sie hier, bei Betis gespielt. Und die waren, ich war ein Jahr da. Und die waren natürlich riesen Talenten, aber hat man schon gesehen im Training. Aber da hat noch viel gefehlt, fand ich. Und wenn man dann sieht, dass man so in zwei, drei Jahren so ein großes machen kann. Und der eine ist mit Real Madrid, der andere bei Napoli. Das ist schon krass und auch wachsend gespielt. Hè. Ich fand das Spiel auch, ich muss ehrlich sagen, dass Deutschland für mich eigentlich ein bisschen unverdient verloren hat am Ende. Wir hatten so eine Phase in der zweiten Halbzeit, deutlich besser. Und das habe ich auch damals gesagt, von Holland gegen Deutschland. Der deutsche Fußball gibt vielleicht ein bisschen Probleme ab und zu, aber die Talenten sind da und die Zukunft für die deutsche Mannschaft sieht gut aus. Und das haben die bei der EM gezeigt.
Aber also klar hatten sie in der zweiten Hälfte gute Phasen, aber ich finde insgesamt allein vom Technischen her war das ja schon ein richtiger Genuss, den Spaniern zuzusehen. Also da hast du ja wirklich traditionell schon keinen Holzfuß in der Mannschaft, aber ich glaube, so ehrlich muss man dann auch sein. Es war ja letztendlich schon, wie ich finde, ein verdienter Sieg und Spieler, gerade wie Rocker, wie Ceballos, wie Fabian, wie Olmo, die siehst du ja in der deutschen Mannschaft eigentlich nicht. Oder hast du da ein paar gesehen, wo du sagst, okay, die können vielleicht auch der A-Mannschaft irgendwann mal weiterhelfen?
Ja, natürlich immer der Jonathan Tah ist immer, das ist das richtig geile Spieler. Er war 17, da hat man noch nicht mit ihm zusammengespielt bei HSV. Und der Waldschmidt hat mich auch überrascht. Ich meine, der war beim HSV, habe ich nicht so oft gesehen.
Waldschmidt, ja.
Und Waldschmidt, dieser Turnier hat richtig gut gespielt. So, natürlich, der spanische Fußball ist für mich noch immer Nummer eins. Ballannahme, Mitnahmen, Passspiel. Ja, die können ganz viel in ganz enge Räume. Und das ist schon ein anderes Niveau, aber ja, wie gesagt, zweite Halbzeit hat Deutschland Druck gemacht und auch riesen Chancen gehabt. Und das Spiel natürlich auch anders laufen.
Ja, sag mal, was ich dich nochmal fragen muss als Holländer, Jochem Kamphuis, ja, der Videoassistent, der kommt aus Holland. Vallejo gegen Waldschmidt. Ist das in Holland keine rote Karte?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe das gesehen. Ich wusste nicht, dass der so ein Holländer da drin war, in diese Kabine. Aber ich schäme mich tot. Ich meine, wenn das kein Rot ist, dann gibt es keine rote Karte mehr, glaube ich.
Ja, das war Wahnsinn. Ewald, jetzt bist du dran. Komm.
Ja, gut, das habe ich meine Meinung schon gesagt. Das ist nicht nachzuvollziehen. Also das war eine böse rote Karte, die mich an frühere Jahrzehnte erinnert hat. Quasi mit hohem, gestrecktem Bein in jemanden hineinfliegen. Der hat halt Glück gehabt. Wer war das, unser Spieler?
Waldschmidt.
Der hat halt Glück gehabt, dass es in der Luft passiert ist. Wenn das am Boden passiert wäre, dann hat er vielleicht einen Beinbruch gehabt. Aber dadurch konnte das Bein wegfliegen. Aber es ist völlig klar, dass das nicht nachzuvollziehen ist, warum es da keine rote Karte gegeben hat. Ich bin bei dir, Raphael.
In Holland, Ja. Toen wir hier in Holland haben wir auch eine Diskussion. Ne? Ich arbeite für das holländische Fernsehen und habe gesagt, ich sag, vielleicht ist es mal gut, um so mit diesem Video eine ehemalige Profi auch da rein mitzunehmen. Weil es ist natürlich, es sind ganz viele Fußballmomente. Wie zum Beispiel in Holland, da sind rote Karten, das gar nicht ist. Aber so wie diese, ja, eine ehemalige Spieler hat schon.
Jetzt ist er weg.
Das ist in Holland mal ein Thema, das mal zu versuchen, weil dann ja, gibt es auch wenige Probleme, glaube ich.
Dass man was versuchen soll, das habe ich jetzt nicht verstanden.
Nein, ich sage, die haben in Holland mal gesagt, dass vielleicht mal ein ehemaliger Profi auch mal richtig auf dem Platz gestanden hat, weiß, dass bestimmte Momente zu gefährlich sind, auch mal Faust, was ja gar nichts ist. Ich glaube, das können wir besser einschätzen, oft als eine Kühe.
Also auf jeden Fall ist völlig klar, das hat sicherlich das Spiel beeinflusst, wenn da eine rote Karte gegeben hätte. Hätten die Deutschen sicherlich mehr Chancen gehabt, aber ich bin trotzdem bei dir und auch bei Michael vor allen Dingen, dass die Spanier unabhängig davon verdient gewonnen haben. Aber das gehört natürlich mit dazu. Fairness gehört mit dazu und das hatte einen negativen Beigeschmack, dass dieser Vallejo anschließend den Pokal in die Höhe gehoben hat. Weil das ist eine Perversion des Fairness-Gedankens, jemanden so kaputt zu umzutreten und anschließend den Pokal hochzuheben. Aber ansonsten sehe ich das auch so. Sie haben aber gerade im individuellen Bereich richtig gute Leute. Und ich glaube, dass das den Unterschied heutzutage ausmacht. Wir haben, es gab ein paar Spieler bei den Spaniern vorne, die konnte man einfach nicht vom Ball trennen. Das ist bei unseren nicht immer so der Fall. Waldschmidt ist gut. Wen ich vermisst habe, muss ich sagen, dabei ist Marco Richter, weil der für mich in den ersten Spielen der beste deutsche Spieler war, der sowohl individuell gut war, der Tore gemacht hat und der vor allem mit Luca Waldschmidt sensationell gut und schnell zusammen kombiniert hat. Das hat mir gefehlt. Ich weiß nicht, warum ihn jetzt die letzten Male nicht mehr von Anfang an gestellt. Und das hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass sie vorne nicht durchschlagskräftig genug waren und erst am Ende in der zweiten Halbzeit etwas gemacht haben. Aber die Spanier haben halt einige Spieler dabei, die du einfach nicht vom Ball trennen kannst. Das sind diese Unterschiedsspieler, die heute in diesen engen Räumen, die oft nur zur Verfügung stehen, oft Spiele entscheiden. Wir haben die auch, aber in dem Alter, aber die spielen in der Nationalmannschaft schon. Also
lass uns das Kapitel jetzt vielleicht ein bisschen abhaken, weil wir mit Raphael sicherlich auch noch über andere Momente in seiner Karriere sprechen wollen. Wenn wir jetzt aber gerade in der Thematik Unterschiedsspieler sind, wenn wir in der Sommerpause sind, wenn bald wieder Training ansteht für die meisten Vereine, lass uns da doch mal einfach einsteigen. Wie war das für dich? Hast du auch mal jemanden anders mit deinem Pulsmesser laufen lassen im Sommerurlaub oder warst du immer sauber?
Das habe ich nicht verstanden, noch einmal.
Ich erkläre es dir nochmal. Im Sommerurlaub wollen wir Trainer ja, dass die Spieler sich fit halten. Und dafür bekommen die Spieler oft eine Pulsuhr, Raphael. Und Michael wollte wissen, er ist ganz großer HSV-Fan, er wollte wissen, ob du mal deinem Hund oder deiner Freundin oder deinem Bruder die Uhr gegeben hast.
Ja, ich war das immer zufällig vergessen, als ich da bin, mitzunehmen. Aber ich finde, Urlaub ist Urlaub. Und natürlich braucht man nicht 6 Wochen nichts zu machen. Aber ich glaube, wenn man so 3-4 Wochen nichts macht und dann wieder ruhig anfängt, das reicht. Und man hat noch eine ganze Vorbereitung von 6 Wochen. Das muss reichen für die ganze Saison fast. Also ich habe oft meinen Urlaub genutzt, muss ich sagen.
Deinen Urlaub genutzt? Wofür? Also um dich zu erholen.
Genossen. So muss es nicht sein. Geht auch. Lass uns mal vielleicht ganz vorne anfangen. Du bist ja sehr früh bei Ajax eingestiegen, bist dann mit 16, 17 zum ersten Mal in die Profikabine gekommen. Da saßen dann Haudegen wie Galaschek oder so rum. Wie war das als Kind?
Ja, ich war natürlich noch ein ganz kleiner Junge. Ich war 17, mit 16 war ich schon ein paar Mal mittrainiert. Und dann, ja, das waren richtig erwachsene Männer. Ich meine, die sagen immer, oh, was mit Haar auf dem Schwanz. Und ich hatte noch keine, so gesagt. Und, ja, und dann haben wir eigentlich, aber ich habe natürlich gemerkt, dass ich schon gut war und ein Talent war. Und dann merkt man, dass die ja, Respekt haben. Und aber ich kann mich erinnern, mein erster Training war ich, ja, ich bin noch nie so nervös gewesen in meiner Karriere. Das war meine erste Trainingseinheit bei Ajax. Und aber ja, es hat richtig gut geklappt und ja, deswegen bin ich auch so weit gekommen.
Ging dann ja relativ rasant in den nächsten Jahren weiter für dich. Du warst mit 21, glaube ich, schon Kapitän. Dann habe ich irgendwo was gelesen, dann gab es eine Auseinandersetzung mit Koeman. Was war das für eine Nummer? Champions League vom Bayern-Spiel?
Ja, der Koeman hat damals gesagt, ja, du spielst links außen.
Okay.
Gegen Cafu, glaube ich. Ja, und ich kenne meine Qualitäten und ja, ich bin kein links außen, ich bin halb links, also damals, also Mittelfeld.
Ja.
Und dann hat er gesagt, nein, das spielst du nicht, spiele ich mit Schneider. Und dann habe ich einfach gesagt, nicht gut, aber ja gesagt, nein, das spiele ich nicht.
Oha.
Und so, ja, das, wenn man dann über Fehler spricht, über ja, jung sein, dann war das meine Fehlung. Das ja, werde ich ja nachhinein natürlich haben mir das leid getan.
Es war auch trotzdem ein Fehler von Koeman. Koeman, wir reden hier von Ronald.
Ja.
Von Ronald Koeman.
Damals. Ja, Ronald, ja, genau.
Ja. Ich meine, wer dich kennt als Spieler, als Trainer, muss ich wissen, dass du kein Spieler bist, der wie Overmars rechts die Linie entlang sprintet, links bis zur Grundlinie kommt, alle ausspielt und dann eine Flanke reinhaut. Also du hast andere Qualitäten, du bist in den 16er, du kannst den Steckpass spielen, du hast Spielvisionen. Insofern, es ist klar, als junger Spieler, das ist sicherlich ein Fehler, so zu reagieren, aber es ist auch ein Fehler von einem Trainer, dich so einzuschätzen, aus meiner Sicht.
Jetzt haben wir schon
ja,
mal
das stimmt auch. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass wir nachher auch miteinander gesprochen haben für ein paar Jahre. Und man hat da auch gesagt, du warst junger Spieler, ich war junger Trainer. Und ich glaube, in diesem Fall haben wir beide nicht richtig. Und ja, dann nachher kann man darum lachen. Und ich meine, das war auch mein letzter Tag als Kapitän. Das habe ich auch gesagt.
Okay. Und sag mal, wenn du jetzt so zurückguckst, ja, das haben wir Koeman schon angesprochen. Ich meine, zum Glück hast du nie so einen Trainer wie Ewald Lien gehabt, ja. Aber ein paar hast du ja schon erlebt in deiner Karriere. Wer war der Schlimmste? Wo war es richtig hart?
Oh, richtig hart. Meine erste Vorbereitung in Deutschland.
Ja.
Das war für mich ein Albtraum.
Okay.
Nach zwei Wochen habe ich gefragt, ob ich beim
Franzose war das Doll? Aber Doll?
Ja, aus Thomas Doll, ja.
Echt?
Und, hab ich jetzt gar nicht gedacht. Unglaublich viel gelaufen.
Ja.
Aber es hat mich so gut getan. Ich habe mal Spaß nach zwei Wochen gefragt, ob hier auch Bälle sind.
Und, das wäre bei Magath passiert.
Haben wir so mit Fußball angefangen und dann hat es riesig Spaß gemacht. Und dann war ich auch top fit, weil ich auch alles ja, durchgezogen habe.
Im Nachhinein war es natürlich eine super Saison, ne? Da habt ihr um Titel mitgespielt, 2-5, 2-6. Also vielleicht war es gar nicht so schlecht, erstmal ein bisschen zu laufen.
Nein, ich brauchte das auch. Ich war ein bisschen ein kleiner, ja, kleiner dick, werde ich nicht sagen, aber ein bisschen fettig. Und dann kam man in Deutschland und ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, meine Mitspieler, die Basti, Reinhard, René Klingbeil, alle, die da waren, ja, ich habe auch immer das Gefühl, dass sie eher die Laufschuhe in die Hand gehabt haben als Fußballschuhe. So. Die haben das auch geliebt und die haben mich mitgezogen und das war gut für mich.
Also eine Sache darf ich kurz erwähnen. Also du weißt selber, dass das Fußball ein Laufspiel ist und dass du topfit sein musst, um deine Leistung abrufen zu können. Und ich kenne diese Diskussion, deswegen hat Michael ja auch eben gesagt, zum Glück hättest du mich nicht als Trainer gehabt. Das ist eine komplette Fehleinschätzung, das ist nicht die erste von Michael, weil ich habe immer darauf geachtet, dass meine Spieler wirklich top fit sind. Das heißt, Gewicht muss stimmen, Fettprozente müssen stimmen. Aber man kann laufen, bis der Arzt kommt, aber man kann das mit Ball machen. Der Ball muss immer dabei sein, weil wenn ich nur laufe, ich finde das absolut lächerlich, von 6 Wochen Vorbereitung, 2-3 Wochen ohne Ball durch die Gegend zu rennen. Man kann mal einen Regenerationsläufer, man kann auch mal nur mit, also ohne Ball Läufe machen. Es gibt diese High-Intensity-Läufe, die anstatt eine Dreiviertelstunde zu laufen, lasse ich dich 4-5 Mal 4 Minuten laufen mit 4 Minuten Pause, haben wir den gleichen Effekt, vielleicht sogar noch besser. Aber das Entscheidende ist, dass ich Ball, das ist, ich verliere meine Technik, ich vergebe Zeit, ich verplempere Zeit. Das kann Michael nicht wissen, weil Michael mich als Trainer nicht am Trainingsplatz war. Aber insofern kann ich das verstehen, dass man sauer ist, aber trotzdem hast du gerade selber gesagt, du warst topfit, aber man hätte diesen Grad der Fitness auch erreichen können, wenn du jetzt nicht hier durch ganz Hamburg gejoggt wärst, sondern auch mit Ball auf dem Platz.
Ja, ich habe natürlich auch ein bisschen übertrieben, aber das hat gefühlt 2 Wochen, aber das war ein paar Tage, aber es war so viel Laufen auch jeden Morgen, um das Fett mal runterzuholen und wie gesagt, ich war die ganze Saison fit, ohne Verletzungen. Ja, ich habe das so viel gelernt und wenn auch noch der Ball dazu kommt und man ist fit, ja, dann konnte ich natürlich ordentlich spielen.
Die erste Phase beim HSV war ja wirklich von Erfolg geprägt und hat dich dann nach Madrid getragen. Wenn man sich die Namen nochmal anguckt auf der Zeit, Robben, Van Nistelrooy, Higuain, Pepe, Heinze, Marcelo, geht einem ja so runter wie Öl. War das für dich im Nachhinein, im Umgang auch mit den Leuten, das Beste, was du fußballerisch erlebt hast?
Nein, nicht das Beste, fand ich. Ja, Nationalmannschaft fand ich besser und auch Tottenham-Mannschaft fand ich besser. Ja. Ich fand nur, dass bei Real hat man schon gemerkt, wie groß der Verein ist.
Ja.
Und mein großes Problem war, ich war gekommen und direkt von Anfang an war ich top. Und da hatte ich mal 2 Spiele schlecht gespielt. Und dann war ich auf der Bank für 2 Spiele. Und das war ich nicht gewöhnt. Ich war gewöhnt, beim HSV bei Ajax immer zu spielen, jede 3-4 Tage. Und auch in so einen bestimmten Rhythmus zu kommen. Und dann bei Real war man dann direkt raus. Und das fand ich komisch. Und das ist natürlich normal, wenn man bei so einem großen Verein steht. Aber ja, ich bin ein Typ, der ist nicht zufrieden, wenn man auf der Bank sitzt. Und ich will jede Minute spielen. Und da muss ich mich richtig dran gewöhnen. Und das hat lange gedauert, muss ich sagen.
Machst du dir im Nachhinein da irgendwelche Vorwürfe? Oder hattest du dann am Ende auch gegen die Trainer, warum auch immer, gar keine Chance? Weil bei Mourinho waren die Karten ja, glaube ich, zum Beispiel auch ganz schlecht, ne?
Ja, das war mein letztes Jahr. Aber ja, ich habe mich durchgesetzt, wenn man auch die Statistiken, ich habe ganz viele Spiele gemacht, noch ordentliche Tore geschossen und eigentlich gut gespielt.
Und hat Mourinho überhaupt mit dir gesprochen dann? Oder ich habe irgendwo dann noch gesehen, der hat ja nicht mal eine Trikotnummer. Also hat er dich komplett ignoriert oder wie lief das da?
Nein, das war so, mein zweites Jahr war Pellegrini gekommen.
Genau.
Und dann haben die mich am Anfang ignoriert und dann Trikot weggenommen und alles und rückgenommen. Und dann war am Ende, habe ich gesagt, nein, ich bleibe. Und dann habe ich noch mich durchgesetzt und ganz viele Spiele gemacht. Und dann war Kaka war auf der Bank und ich habe gespielt zum Beispiel. Aber dann ist Mourinho gekommen in die Vorbereitung. Und Mourinho hat ganz klar gesagt, okay, wir kaufen Mesut Özil. Und für dich, du bist zu gut, um hier auf der Bank zu sitzen. Versuch, einen anderen Verein zu finden. Und dann bin ich nach Tottenham gewechselt.
Und das heißt also, es gab schon vernünftigen Kontakt mit Mourinho, weil darüber habe ich jetzt zum Beispiel gar nichts gefunden. Das war schon okay.
Ja, das war super. Ich meine, wenn man ehrlich ist, dann habe ich gar kein Problem damit. Und er hat einfach gesagt, wie es war. Und dann habe ich ihm eine Hand geschüttelt und gesagt, okay, Tottenham ist da. Und er hat mich alles Gute gewünscht und alles super.
Und Tottenham war ja dann auch eine richtig gute Zeit. Harry Redknapp finde ich jetzt immer wieder sensationell gewesen als Typ. Was fällt dir da als beste Story mit ihm ein?
Ja, der Harry, das ist ein wie ein Vater. Das ist, der hat nur gute Spiele geliebt. So wie ich, wie Modric, Bale. So, die haben auch immer gespielt. Ja. Aber ja, die schönste Geschichte, wir haben einmal, wir haben, die Verein hat, glaube ich, vor 20 Jahren das letzte Mal gewonnen in, beim Arsenal, im Arsenal-Stadion. Mhm. Und wir sind da hingefahren und erste Halbzeit war eine Katastrophe. 0-2 hinten. Und er kommt rein in der Halbzeit, sagt kein Wort, sagt nur, Jermaine Defoe rein, Aaron Lennon raus, lauf weg und das war's. Und die fangen de zweite Halbzeit an. Und, ik mag, Vorlagen, Bale, 1-2-1. Komt 11 meter, ik mag dat zelf bij Rijn, 2-2. Und in de allerletzte Sekunde, Freistoß von mir, und, Kabul, komt, 3-2 rein. Ah. Natuurlijk, de ganze Verein, de ganze Fans. Maar ik ging nachher, ging wie, zum Party der Stadt. Und jeder Fan, oh, fucking hell, Rafa. What a great manager, eh? Harry Redknapp. What did he say halftime? Mm. He's like, ja, niks. Hey, niks, wat waar.
Ja, één ding. Dat sagt ja alles über Trainer, ne? Ihr weißt?
Nein, das sagt nicht alles über Trainer aus, sondern das sagt das über Journalisten aus. Eine derartig lächerliche Frage zu stellen. Was hat er in der Halbzeit gesagt? Also ich muss dir das erklären, Raphael, aber ich muss es dir nicht erklären, du bist ja lange Jahre dabei. Journalisten neigen dazu, wenn die zweite Halbzeit besser läuft als die erste, dann lag das daran, dass der Trainer in der Halbzeit ein paar Worte gesagt hat, die ihm natürlich vor dem Spiel nicht eingefallen sind. Vor dem Spiel ist er eingepennt und wusste. Also wenn das Leben so einfach wäre, dann würden wir alle, würden wir jedes Spiel gewinnen. Man muss nur die richtigen Worte finden in der Halbzeit, ist klar. Wahnsinn.
Also herrliche Zeit bei den Spurs und dann Rückkehr zum HSV. Und dann ging es irgendwie doch ganz schön dahin. Wenn man sich nochmal die beiden Jahre anguckt, zweimal Relegation, waren das die schlimmsten Spiele für dich in deiner Karriere?
Ich muss erstmal anfangen, mein erstes Jahr, dass ich zurückkam. Ne?
Ja, okay, wir können natürlich wir können ausführlicher werden. Ich wollte es ein bisschen zuspitzen. Wie war das erste Jahr noch? Ich habe es verdrängt, muss ich was sagen. Das war noch okay. Ne?
Ja, okay, ich werde nur sagen, die waren ganz unten. Ich kam, wir sind Siebte geworden.
Ah, okay.
Ich weiß auch nicht wie, aber wir haben das geschafft. Aber ich hatte schon gemerkt, dass das, dass die ganze Verein, nicht nur die Mannschaft, aber ganz verunsichert war. Es war nicht mehr der HSV, wie vorher. Und der Abstieg war immer da. Und wenn man dann zurückkommt auf die letzte Spiele, um in die Liga zu bleiben, das war für mich das schlimmste Spiel. Ich habe immer gespielt, um etwas zu gewinnen. Und jetzt spielt man, um nicht zu verlieren. Und natürlich, ich war Kapitän, die große Name, so ich weiß auch, wenn wir hier rausfliegen, dann habe ich alles schlecht gemacht. Und man muss auch ehrlich sagen, ich habe auch meine Leistungen nicht gemacht.
Aber darf ich mal dazwischen gehen, Raphael? Was mich jetzt dabei interessieren würde als Außenstehender, Michael hat das ja oft ganz aus der Nähe verfolgt. Was ist denn eigentlich passiert in Hamburg beim HSV gegenüber der Zeit vorher, wo du da warst? Ich hatte von außen das Gefühl, dass Spieler, die zum HSV gekommen sind in den letzten 10 Jahren oder in den letzten Jahren, nicht mehr, obwohl sie woanders gute Leistungen gebracht haben, dort nicht mehr das Gleiche gezeigt haben, nicht mehr die gleiche Leistung gezeigt haben, kein Selbstvertrauen mehr hatten. So wie du es gerade angedeutet, das war nicht mehr der gleiche HSV. Irgendwas muss doch da passiert sein, weil Spieler, die kommen dahin, es hat ja einen Grund, warum man sich verpflichtet, dann sieht man sie nicht mehr in der Leistung, dann gehen sie woanders hin und performen wieder. Wie muss ich mir das erklären? Was ist da passiert?
Ja, ich bin natürlich aufgewachsen bei Ajax und mit ganz viel Druck und wie eigentlich alle in Holland. Und ja, wir können ziemlich gut mit Druck umgehen. Aber was ich gemerkt habe, ne, nur ein Beispiel, nicht mehr, aber der Nikolai Müller, der kam von Mainz, ich war so froh, dass er da war, weil es war echt ein riesiger Skill, nicht wie für HSV in dieser Zeit. Und dann kam er und dann war einfach der Druck zu groß, um das zu machen, was er richtig gut kann. Und dann sind noch ganz viele Beispiele. So, ich glaube, ja, es ist schwer zu sagen, aber der Druck war einfach zu groß. Und ich habe immer gesagt, auch in Berlin, Druck, was ist Druck? Ich meine, die gewinnen kein Spiel und die Fans sind immer noch happy. Ja, dass die am Ende dann vor dem Stadion stehen, ja, das ist doch normal, hè, wenn man dann keine Leistung mehr bringt. Aber ja, den Druck fand ich nicht so groß, als viele denken. Und ich glaube, das haben wir auch gesehen in der zweiten Liga. Die unterstützen die Mannschaft ja, wie noch nie. Und, aber es ist natürlich ein Medienstadt. Jeden Tag steht etwas in der Zeitung. Und ich glaube, für viele Spiele ist das zu viel.
Könnte das sein, dass man beim HSV darauf achten sollte, eben auch Spieler zu verpflichten, die so eine Drucksituation gewohnt sind, die vielleicht von, ja, ich meine, im Moment hat man nicht die Option, von Spitzenklubs Leute zu holen, aber die, ich weiß es nicht, einfach darauf zu achten, richtig starke Persönlichkeiten, die dem gewachsen sein können, vielleicht auch aus anderen Ländern, wo man eben um die Spitze mitgespielt hat, denn du sagst es gerade, es ist eine wahnsinnige, Medienstadt und es gibt eine riesengroße Erwartung. Ich erinnere hier letztes Jahr, ich sitze hier gerade im Stadion und gucke hier hin, das war das schlimmste Spiel, was ich hier in meiner Zeit erlebt habe, unser Spiel gegen den HSV, wo unsere Mannschaft überhaupt nicht auf Augenhöhe war, 0-4 verliert und die jungen Spieler vom HSV, das jetzt in der letzten Saison komplett ausgeflippt sind und man gesehen hat, sie haben das gefeiert, wie eine Meisterschaft hier 4-0 zu gewinnen. Aber danach haben sie kein einziges Spiel mehr gewonnen. Das war so, man konnte das spüren, dass ein unglaublicher Druck von ihnen abgefallen war. Die haben das mit ihren Fans gefeiert zum Abwinken. Danach haben sie kein Spiel mehr gewonnen und steigen nicht auf. Also, das bestätigt das so ein bisschen, was du sagst.
Ja, das ist natürlich auch so. Das ist, die haben natürlich dann in so einem Moment einen Erfolg, aber das ist nur 3 Punkte.
Ja, und eben.
Ich meine, alles schön und gegen St. Pauli ist top, aber es sind nur 3 Punkte. Und wenn die noch danach gewonnen hätte, waren die weitergekommen. Und ich glaube, da braucht man eine bestimmte Erfahrung in die Mannschaft oder wie ein ehemaliger Fußball um die ganze Mannschaft hin, der sagt, hey, hör mal zu, super, genießt das heute noch, morgen gehen wir wieder an die Sachen. Und ich meine, das ist für mich schwer zu sagen, weil ich bin nicht in der Mannschaft, aber vielleicht nachher haben die geglaubt, oh, wir sind die König von der Stadt. Und dann haben die kein Spiel mehr gewonnen, leider. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das natürlich verfolgt. Und ich konnte es nicht glauben, weil sie haben gegen St. Pauli gewonnen. Und dann habe ich auch gegen jede gesagt, okay, jetzt ist es vorbei, wir gehen wieder hoch.
Ich glaube, das war genau das Problem. Da sind sich mittlerweile alle einig. Es gibt eine neue Zeit jetzt mit Hacking, mit Bolt, mit den Verpflichtungen, die man, glaube ich, bis jetzt gut nachvollziehen kann. Gibt es für dich eigentlich irgendwie so eine Vision, dass du nochmal zum HSV zurückkehrst, in welcher Funktion auch immer?
Puh, ja, das habe ich schon mal gesagt. HSV ist und bleibt mein Verein. Aber es ist nicht so, dass ich mich anbiete für einen Job oder so. Ich finde, dass ein Verein so viel Potenzial hat und das nicht immer rauskommt. Ich bin unglaublich happy jetzt mit der Hacking, weil ich glaube, das ist genau die richtige. Und ich glaube auch ein Verein wie HSV, aber das ist eigentlich für jeden Verein auch mal festhalten muss an einen Trainer, der auch mal eine langere Zeit da ist. Egal, ob man 4 Spiele verliert oder was genau, mal daran glauben. Jeder sagt immer, wir müssen Ruhe im Verein bekommen. Aber das fängt mit dem Trainer an, glaube ich, dass die mal das Vertrauen bekommt, um ruhig seine Arbeit zu machen. Und das hoffe ich, dass das jetzt beim HSV passiert. Mhm. Und ja, wenn die das so machen, dann brauchen die mich nicht.
Wie siehst du die Transfers, die sie bis jetzt gemacht haben? Kannst du das nachvollziehen?
Ja, ich muss sagen, ich kenne nicht jeden, der gekommen ist. Ja. Aber ich glaube, dass natürlich in ein paar der Hopis sind mehr da, noch einige. Und ja, die werden sich wieder neu finden. Aber das Problem ist natürlich, dass jetzt die zweite Liga mittlerweile vielleicht eine bessere Liga ist als die erste Liga, wenn man das so sieht.
Naja, du hast Stuttgart, du hast Nürnberg, du hast Hannover, genau. Also leicht wird's nicht.
Nein, leicht wird es absolut nicht. Und so, ich bin ja echt gespannt.
Ich wollte unbedingt, denk mal, wir sind schon relativ weit, aber ich wollte noch mal, wenn wir dich dran haben, noch einen kleinen Schritt zurück zu dieser Relegationsnummer in Karlsruhe. Ja, ich habe jedenfalls keinen offiziellen O-Ton von dir dazu gefunden. Es gibt ja diese Tomorrow My Friend-Legende. Ich will jetzt mal aus deinem Mund hören, wie das wirklich war mit dir bei dem Freistil.
Nein, ich habe immer gesagt, für die Geschichte muss man das so lassen.
Okay, ich habe das Shirt sogar
egal,
davon, ob es stimmt, irgendwann habe ich es bekommen. Ja. Aber es stimmt natürlich nicht. Ja, sag mal, wie war es wirklich?
Einmal, wir stehen da und ich wollte den Freistil schießen. Und ich habe noch, man sieht so, dass ich mit meiner linken Hand so, geh mal weg, weil man merkt schon, wenn jemand daneben steht und der läuft auch an. Aber ich wollte mich konzentrieren, weil das war für mich ein, der Tod oder das Leben, letztlich nicht den Ball. Und ich wollte das gerne Verantwortung übernehmen. Ich hatte auch ganz gut gespürt, dieses Spiel. Und ich habe gefühlt, vielleicht ist das mein Moment, HSV zu retten. Und dann hat er das Ding reingeschossen. Und ich war noch nie so froh in meinem Leben, glaube ich. Aber wenn er das verschossen hat, dann hat er das Sandenquer noch immer hinterhergelaufen. Und, aber er hat es gut gemacht. Aber Tomorrow My Friend habe ich nicht gehört. Aber ja, für die Geschichte ist es toll.
Okay. Darf ich noch mal eine Frage stellen? Ich weiß nicht, Michael, ob du noch ein anderes Thema hast, aber mir ist aufgefallen, Raphael, dass nach einer längeren Durchstrecke im holländischen Fußball, in der holländischen Nationalmannschaft, dass jetzt wieder in den letzten ein, zwei Jahren mit Ajax, aber auch mit der Nationalmannschaft, eine ganz andere Qualität wieder da ist. Einfach tolle Spieler, tolle Jungs. Ajax für mich mit Liverpool zusammen die beste Mannschaft in der letzten Champions League-Saison und die Nationalmannschaft, auch wenn sie da gegen die deutsche Mannschaft dann mal ein Spiel jetzt zuletzt verloren haben, haben für mich wieder richtig tolle Spieler, fantastische Leistungen gebracht. Was ist da passiert und was ist vor allen Dingen vorher passiert, dass man eine ganze Zeit lang nicht mehr diese Weltklasse-Spieler hatte, die man vorher hatte?
Ja, ist natürlich schwer zu sagen. Ich glaube, dass wenn man natürlich über so viele Jahre immer eine gute Mannschaft gehabt haben, ne, fast immer qualifiziert, Riesenspieler, jeder Spieler hat bei großen Vereinen gespielt. Und wenn ich aufgehört war, Schneider, Robben, Van Persie, die nächste Generation war einfach nicht da. Und dann hatten wir das Problem, dass man einige waren da, Robben war noch da, der war noch richtig gut. Der Schneider, aber nicht mehr so wie vorher. Und jetzt mit der Jung, mit der Licht, so viel Qualität ist wieder reingekommen. Aber nicht nur gute Spieler, aber Weltklasse. Vielleicht der beste sind, ich weiß nicht wie viele Jahre. Und die wechseln auch jetzt alle wieder zu einem großen Verein, die werden noch besser sein. Aber ich glaube, dass die Zukunft für so lange Fußball ist unglaublich. Aber ich glaube, um auf die Frage zu antworten, das ist nur auch ein bisschen Glück. Natürlich, das ist natürlich Erziehung im Jugendbereich, aber ja, man braucht ein bisschen Glück, dass man ein, zwei riesige Talente dabei hat. Und das ist im Moment so.
Ja, es ist ja klar, dass man nicht immer diese Weltklasse-Leute haben kann. Aber du hast eben gesagt, die waren einfach nicht mehr da. Fällt dir irgendein Grund ein, warum die nicht mehr da waren? Hat sich im Nachwuchstraining etwas verändert? Oder ist es einfach ein Zufall durch Generationen, dass mal eine Generation jetzt da war, die eben nicht mehr diese Qualität hat? Oder hat es vielleicht auch was mit der Gesellschaft zu tun, dass man nicht mehr so hungrig war auf Fußball, dass nicht mehr so viele da hingegangen sind? Keine Ahnung, es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, weil eigentlich war es ja in den Jahren. Ja.
Ich glaube, holländischer Fußball steht immer für viel Technik, Ballannahme, Passspiel und wir sind ein bisschen, unser eigenes Spiel verloren. Ne? Wir haben immer gesagt, wir haben uns nicht qualifiziert. Vielleicht muss ich mal in Deutschland gucken, wie die das machen. Weil die sind alle groß, stark und kämpferisch. Aber wir sind nicht so aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen mit dem Ball. So, das heißt, wir haben immer alle fast eine gute Technik. Und das haben die wieder aufgenommen. Ne? Da war auch mal, dass sie gesagt haben, wir müssen einen ausländischen Bundestrainer haben. Ich habe gesagt, wie kann das sein, wenn man von Gala, Koeman hat und Riesentrainer, da kann man nicht sagen, okay, wir nehmen einen Ausländer. Glaube ich. Und ich denke, dass momentan, hey, nein, wir machen eigenes Spiel wieder. Und wie jetzt vorher schon gesagt, immer mit Balltraining, Passspiel, Ballannahmen und dann haben wir Glück, dass der Fenke, die Jungen in die Mannschaft gekommen ist, der Licht mit 19 Jahren Das meine ich, Van Dijk, auf einmal ist Van Dijk gekommen, ne? Vergesst das nicht, ja. Das ist schon ein bisschen härter. Aber der ist natürlich riesig.
Ja. Also Weltklasse bei euch in der Nationalmannschaft jetzt. Weltklasse auch bei deinem Abschiedsspiel am 13. Oktober am Volksparkstadion. Ja. Wer wird da alles dabei sein?
Oh, ich hoffe viele. Die werden jetzt alle eingeladen. Ich habe von Bomo schon gesprochen, der hat schon zugesagt. Von Nistra wird alles tun, um zu kommen. Natürlich Barber, der ist peinlich. Ich habe mit so vielen zusammengespielt.
Ja.
Hoffentlich, für mich ist es mein Abschiedsspiel, aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe das mehr als ein großes Fußballfest, und hoffentlich, ganz viele Leute werden das genießen und, da werden ganz viele, große Spiele auflaufen.
Hört sich gut an. 13. Oktober, das Ganze im Volksparkstadion. Ich denke, wir haben eine Menge erfahren heute, Raphael. Super, dass du Zeit hast und vielleicht können wir das wiederholen, wenn die Saison ein bisschen gelaufen ist und wir mal gucken, wie sich das beim HSV und in anderen Vereinen so entwickelt hat.
Okay, super. Vielen Dank.
Ewald?
Raphael, ja, hört sich klasse an. Solche Fußballfeste sind etwas Wunderschönes. Jetzt kommt Wind. Alles Gute. Danke für das tolle Gespräch und auch danke für deine tolle Karriere. Weil Spieler wie du sind ein Vorbild für junge Spieler, für andere Profis. Technik, Wunder, tolle Torgefahr, all diese Dinge. Und wenn ich dich jetzt reden höre, und das war ja früher auch schon immer der Fall, eine tolle Persönlichkeit. Ich glaube, darum geht es auch, dass man eben nicht nur Tore, Punkte, Meisterschaften nicht nur aufs Tor schießt, sondern man muss den Kopf oder köpft, sondern man muss den Kopf auch ein bisschen benutzen. Ich glaube, da sollten wir alle darauf achten, dass Jugendliche Sport treiben, aber sich eben auch zu Persönlichkeiten entwickeln und was zu sagen haben, weil das macht das Mensch dann aus. Also danke für das tolle Gespräch und alles
Vielen
Gute
Dank
für die
nette alles,
für, ja, alles okay. Gute für die Zukunft und schönen Urlaub. Ne?
Danke, Rafa.
Ja, und alles Gute in der Saison.
Ja, bis bald. Danke dir. Ciao, ciao. Stop. Okay, das war der 16er für heute. Nochmal wirklich sorry für die Tonqualität, die alles andere als optimal ist. Das wissen wir auch. Aber ich denke nochmal, der Inhalt ist, glaube ich, so, dass man das machen sollte. Ich hoffe, es war einigermaßen akzeptabel. Wir arbeiten noch ein bisschen dran, logischerweise, dass es besser wird. Und ich verspreche, ab Anfang August, wenn wir wieder im Studio sind, dann haben wir auch wieder in der Beziehung eine Top-Qualität. Ewald, war ein netter Tag wieder mit dir heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Bist du auch zufrieden?
Ja, sehr schöne Themen, alles gesagt, alles besprochen. Netten und guten Interviewpartner, also und einen tollen Kollegen mit dir, alles in Ordnung.
Dann wünsche ich eine schöne Zeit für euch, schöne Woche und wir hören uns, auf bald.
Alles Gute, tschüss.